die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Die eidgenössische Finanzkontrolle war sehr aktiv und hat durchaus den Finger in die Wunde gelegt, kann man sagen. Stichwörter sind Covid und VBS. Mein Name ist Reto Vogt und das bespreche ich heute mit dem Thomas Schwendner. Tom, du hast dich mit dem Bericht zu Corona auseinandergesetzt. Das Thema lässt uns irgendwie nicht los, oder?
Ja, das wird uns wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen, sowohl medizinisch als auch von der Beschaffungs- und Informatikseite her, befürchte ich. Es geht in dem Fall um die Impfbuchungsplattform, die beschafft worden ist. Es geht nicht um Contract Tracing und es geht auch nicht ums Zertifikat. Da muss man einfach relativ genau sein, wenn man über die Sachen redet, weil sonst relativ schnell Schwurbleralarm losgeht.
Du liest ja etwa die EFK-Berichte. Ist ja dem etwas speziell gewesen?
Ja, also ich habe in den letzten 6 Jahren pro Monat sicher einen EFK-Bericht gelesen und so dramatisch hat man das nie geschonen. Die sind ja immer sehr sachlich, nüchtern verfasst, zurückhaltend. Aber die Vorwürfe oder die Kritikpunkte, die da drin aufgeschieden sind, die sind schon sehr, sehr dramatisch teilweise.
Jetzt kann man sagen, es war eine spezielle Situation, eine hektische Situation. Es geht um die Vorbereitung der Impfkampagne. Es hat pressiert und da muss man ein bisschen nachsichtig sein mit dem Bundesamt für Gesundheit, oder nicht?
Ja, also ich finde auch, dass man das muss. Man kann natürlich schon sagen, dass alle Ämter eigentlich und auch die Entscheidungsgremien in der Schweiz sehr reaktiv agiert haben. Man könnte fast sagen, jetzt in Anlehnung an die CS-Rettung, das ist wahrscheinlich too big to investigate, der ganze Kuddelmuddel. Aber das BAG war natürlich ein Puzzlestück und die sind dann sehr im Hintertreffen gewesen und man gewusst, dass die riesige Impfkampagne Anfang 2021 anläuft. Die Beschaffung ist nämlich erst im Dezember 2020 erfolgt.
Genau, und dann hat es einen freihändigen Zuschlag gegeben, über 800'000 Franken, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und schon der hat dann zumal zu reden gegeben.
Ja, der ist an OneDoc gegangen, ein junges Unternehmen und Partner Sony et moi. Und die haben genau den initialen Zuschlag bekommen, freihändig. Das ist eine der Sachen, die die EFK zumindest in Frage stellt, weil sie sagt, Behauptung vom BAG, dass die beiden zertifiziert sind im Umgang mit besonders heiklen Daten, betreffe eben, also sehe ich auch von anderen Anbietern gewährleistet gewesen. Wir haben damals auch recherchiert und mindestens ein grosser Buchungsplattformanbieter hat uns gesagt, das sei gar nie vom BAG angefragt worden. Man muss dazu auch sagen, dass offenbar die sich gemeldet haben beim BAG und der Prozess von der Suche gar nicht gestartet worden ist, zumindest wenn ich den Artikel in der NZZ richtig gelesen habe.
Aber es ist ja schon, sind sicher sensitive Daten, aber ein Termin buchen ist jetzt nicht so etwas verrückt innovativ, sage ich mal. Da gibt es hunderte Tools, die das können.
Ja, es ist natürlich schon eine Frage von der Skalierung, oder? Also die sind ja am Anfang auch mehrfach abgestürzt, die Tools, weil einfach Tausende von Leuten schlagartig, sobald die aufgegangen ist, und wollen ihre Impfung haben. Das ist ja wirklich eine sehr dringliche Sache gewesen. Ich bin auch unter diesen Leuten gewesen. Man hat wirklich immer refreshen müssen. Mhm. Und ich denke, das ist relativ systemunabhängig, dass es da zu Problemen kommt, wenn sie nicht wirklich für riesige Mengen ausgelegt sind.
Ja, da mache ich mich noch daran erinnern. Ich ist bei mir genau gleich gegangen wie dir. Und trotzdem, eben der freihändige Zuschlag, die mögen sich proaktiv gemutet haben, aber die haben sich auch gekannt. Die beteiligten Personen.
Ja, genau, das ist ein weiterer Punkt. Vielleicht kann ich mal aufzählen, was überhaupt in dem EFK-Bericht alles an möglichen Problemen drin war. Also es fängt eigentlich an bei dem Zuschlag, bei dem Freihändigen, wo nur teilweise nachvollziehbar ist, laut EFK. Dann gibt es einen potenziellen Interessenskonflikt. Das BAG hat damals einen Leiter Digitalisierung Covid angestellt und der war ein ehemaliger Arbeitskollege vom Geschäftsführer von einer Firma. Und Geschäftspartner in einer Drittfirma mit ihm. Dann geht es weiter, dass man gewisse Vertragsbestimmungen nicht eingehalten hat, die vom Bund eigentlich vorgegeben oder vorgesehen sind. Das hat man dann vom Bundesamt für Bau und Logistik erfahren, wo man zugeschaltet hat. Die sind eigentlich spezialisiert auf Beschaffungen. Es geht dann weiter über sehr hohe Stundensätze, darüber, dass es gar nicht gross verhandelt worden ist und auch der Folgeauftrag wieder mit den gleichen Konditionen angenommen worden ist. Und am Schluss, und das ist eigentlich, finde ich, Das am meisten ins Auge sticht, ist, dass die DFK sagt, es sei eine Leistung über 2 Millionen Franken. Das entspricht rund 1000 Arbeitstagen, rund 8000 Arbeitsstunden. Nicht nachvollziehbar sei, was geleistet worden sei in dieser Zeit.
Okay, das bedeutet, dass 1000 Arbeitstage sind verrechnet worden. Aber leider weiss niemand mehr, was denn gemacht worden ist in dieser Zeit.
Genau, es lässt sich nicht prüfen, sagt die DFK, weil eben das nicht detailliert ausgewiesen worden ist. Jetzt OneDoc hat sich gewehrt gegen das und hat das sehr wohl gemacht. Sonia Moi hat laut EFK sogar Pauschalabrechnungen über einen gewissen Zeitraum gemacht, jeweils von einer 500.000. Und dort ist das eben nicht nachvollziehbar und das BAG wäre in der Pflicht gestanden, laut EFK zumindest, um das einfordern. Das lässt sich heute nicht prüfen. Das BAG wehrt sich und sagt, sie hätten die Verrechnungen an einem Wirtschaftsprüfer vorgelegt, dann sage ich alles sehr gut. Und sie können nicht nachvollziehen, wie die DFK auf 2 Millionen fehlende Leistungen quasi kommt.
Aber die Rapporte müsste es noch geben seitens OneDoc, weil OneDoc sagt, man hat es dokumentiert, dann soll sich die einfach freilegen oder offenlegen und man kann es nachher prüfen, nicht?
Ja, das ist eine erstaunliche Geschichte, weil die DFK hat ja sicher Zugang zu diesen Dokumenten. Das heisst, die können das ja sicher anschauen. Und die Pauschalverbuchungen, die betreffen tatsächlich nur Sonia Moi. Was denn genau in diesen Verrechnungen drin steht natürlich von OneDoc und welche Leistungen nicht nachvollziehbar sind, das steht im EFK-Bericht nicht. Aber es steht drin, dass Lieferant 2, das ist Sonia Moi, so Pauschalverrechnungen gemacht hat.
Aber das ist ja eine Kernkompetenz von einer Agentur, die Leistung zu dokumentieren. Also das ist quasi die Basis von allem.
Ja, das sind natürlich, da kommt man zu einem weiteren Punkt, oder? Die beiden Firmen haben jetzt keine sehr grosse Ressourcen gehabt in dieser Zeit. Und auch das BAG hat nicht wirklich viel Digitalkompetenzen gehabt für diese Sachen. Es hat ja damals auch dann so ein bisschen Personalwechsel gegeben im Digitalbereich. Ich glaube, damals ist der Chef Digitalisierung oder Transformation, der ist erst seit dem April im Amt gewesen und hat dann nach ein bisschen mehr als 1,5 Jahren das Amt auch wieder verloren. Eben, es hat alles sehr schnell gehen. Die beiden Firmen haben auch schon vor der Vertragsunterzeichnung angefangen, Leistungen zu erbringen und sind dafür bezahlt worden. Und eben, die haben auch grossteils, zumindest Sonia Moi, auf externe Arbeitskräfte gesetzt. Und das ist natürlich eine sehr unübersichtliche Konstellation. Und ich denke, in so einem hektischen Projekt, und wenn das Projekt auch komplexer ist, kann es schon sein, oder, dass man Leistungen, gerade in der Informatik, wo das wirklich sehr schwer nachvollziehbar ist, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Strassenbau, wo man das wahrscheinlich sehr standardisiert und dann zählen kann, kann das natürlich sein, dass da Sachen jetzt sich nicht eruieren lassen im Nachhinein von externer Stelle. Aber 8000 Arbeitsstunden sind dann schon gerade ein rechter Happen.
Ja. Mensch, der EFK-Bericht ist der Schlusspunkt oder kommt da noch mehr auf uns zu?
Das kann ich nicht einschätzen. Was ich weiss, ist, das BAG wehrt sich zum einen, hat aber gesagt, und das zumindest könnte Schluss zu lassen, dass möglicherweise jetzt zumindest von Seite von der Politik nicht mehr viel kommen wird, dass sie Verbesserungen schon umgesetzt haben. Im Bericht sind auch mehrere Verbesserungen vorgeschlagen und es gibt ja dann EFK-Bericht jeweils eine Stellungnahme von den betroffenen Stellen und die haben fast alle von diesen Verbesserungsberichten haben sie angenommen und sie haben auch betont, dass eben in dieser dringliche Situation, nicht die üblichen Prozesse sind im BAG.
Ja, und es sind so neue handelnde Personen im Ruder seitens, also vor allem im BAG, die haben eine neue Leiter Digitalisierung angestellt. Und das ist ja quasi wie ein Neuanfang, wie man so will, oder?
Ja, und eben, ich würde schon sagen, das muss man alles im Zusammenhang sehen, weil die Impfkampagne, die hat ja auch davon abgehängt, wie schnell das Impfstoff freigegeben werden. Das ist aber in der Kompetenz von Swissmedic. Die sind wiederum nicht im BAG, sondern die sind einfach administrativ EDI angegliedert. Damals hat der Bundesrat eine sehr unglückliche Figur gemacht. Ich mag mich noch erinnern, alle Berster hat immer sehr traurig ausgesehen. Wir müssen irgendwelche Sachen kommunizieren, oder der Gesamtbundesrat beschlossen, da werden natürlich auch über Ressourcen bestimmt. Und wie gesagt, ich glaube, es ist relativ einfach oder auch recht günstig, wenn man jetzt einfach aufs BAG quasi eindengelt. Es gibt natürlich, also gewisse Sachen gehen nicht, aber das ist viel eine grössere Geschichte. Wenn ich jetzt das sage, muss man eben wiederum aufpassen, es ist, die Sachen kann man ja eruieren und das sind nicht Sachen, die jetzt Verschwörungstheorien oder irgendetwas nachlegen. Das ist einfach sehr eine hektische Situation, die wo unter speziellem Recht läuft und wo natürlich auch Interessen eine Rolle spielen. Das geht von Verbänden über politische Parteien, wo einfach sehr eine undurchsichtige Geschichte ist am Schluss, würde ich sagen.
Aber gleichwohl hat die Geschichte echt vieles, was einen guten Krimi braucht. Und es fehlt mir noch irgendwo, dass eine Leiche auftaucht, dann kann man einen neuen Tatort darüber machen.
Das ist so, ja.
Ein bisschen harmloser. Zum Thema wechseln ist der EFK-Bericht zum Beschaffungswesen im VBS gewesen. Da habe ich geschaut, da geht es im Kern darum, dass die Führungsunterstützungsbasis oder kurz FUB aufgelöst und gesplittet wird. Ein Teil der Mitarbeitenden wechselt ins zivile Bundesamt für Informatik und der andere Teil ins militärische Kommando Cyber, was sich jetzt quasi in der Gründung befindet.
Genau, das Kommando Cyber wird ja aufgebaut. Das war auch eine Reaktion auf die Entwicklung im sogenannten Cyberraum. Gleichzeitig ist das FUB ja vor, das ist glaube ich jetzt eineinhalb Jahre her, ist es sehr im Fokus gestanden vom medialen Interesse, weil sie einfach zu wenig Ressourcen hatten und weil sie auch Ressourcen verloren haben oder weil das irgendwie schwierig ist im Prozess vom Aufbau vom Kommando Cyber. Vielleicht kannst du sagen, was ist denn da der Befund jetzt gewesen, wenn können wir mit dem fertigen Kommando Cyber rechnen?
Ja, es ist wie ein fortschreitender Prozess, also es soll am 1. Januar 2024, also schon nächstes Jahr, starten. Und dann kommt der Status vom Amt über und wird das FUB definitiv ablösen. Aber die rechtliche Grundlage, die fehlt noch, die sogenannte Armee-Informatik-Verordnung, die wird noch erarbeitet derzeit. Und das Militär definiert dort seine Anforderungen, die dort reinkommen sollen. Aber die kommt erst im 25. oder spätestens Mitte 26, wie die EFK fordert, dass dann müsste ich stehen, spätestens, und dann ist das Kommando selber schon anderthalb Jahre operativ, ja, für uns Zeichen. Ich weiß nicht, wie operativ jemand kann sein, wenn es keine rechtliche Grundlage gibt.
Ja, das wäre jetzt gerade auch meine Frage gewesen. Also heisst das Kommando Cyber schafft ohne rechtliche Grundlage die ersten eineinhalb Jahre? Oder gibt es da Übergangslösungen?
Ja, es gibt eine zweite Verordnung. Das ist die Verordnung über die digitale Transformation. Und die ist eine zivile Verordnung und an die muss sich das Kommando Cyber halten. In dieser Übergangsphase quasi, bis nachher die militärische Informatikverordnung kommt, in Anführungszeichen.
Hat das die EFK kritisiert oder sagt sie, das ist eigentlich schon ganz okay?
Die EFK war relativ zahm diesbezüglich und sie findet, dass schon sehr viel sie gemacht wurde und sie findet es mehr oder weniger okay und sie fordert einfach, dass es Mitte 26 müsse stehen und wenn das bis dann fertig ist, dann findet es die EFK recht okay eigentlich.
Also deutlich weniger Skandalpotenzial als bei der Covid-Impfplattform.
Ja.
Was mich noch interessieren würde, ich habe das gesehen im Bericht, dass Kommando Cyber auch Leistungen außerhalb vom VBS soll zur Verfügung stellen, also für Bundesstellen, für weitere. Weißt du da mehr darüber?
Ich weiß nicht mehr darüber, es hat mich einfach genauso überrascht wie dich. Und ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen, dass eben genau die Aufsplittung vom FUB dorthin soll zielen, dass es einen klaren militärischen Teil gibt und einen klaren zivilen Teil, eben der, der jetzt ins Bundesamt für Informatik wechselt. Aber jetzt ist im EFK-Bericht gestanden, dass das Kommando Cyber auch nach wie vor an Leistungen für Ämter außerhalb vom militärischen Spektrum selber bringen und die Abstimmung, wer was macht, also das BIT und das Kommando Cyber und der Armeestab und das VBS und so weiter, das ist noch nicht festgelegt und das wird jetzt offenbar demnächst irgendwann definiert, wie sie das organisieren.
Also außerhalb vom militärischen Bereich oder außerhalb vom VBS auch?
Das weiß ich gar nicht so genau. Wahrscheinlich außerhalb vom militärischen Bereich vom VBS ist ja die Gruppe V, wo ja die ganze militärische Geschichte zusammenfasst, Gruppe Verteidigung. Und ich gehe davon aus, dass es darum geht, außerhalb von dieser Gruppe V, also für die zivilen Ämter, also zum Beispiel für das neue NCSC, das dort im VBS angesiedelt wird, könnte ich mir vorstellen, dass das Kommando selber durchaus Einfluss nimmt oder mitwirkt.
Ja, das wäre sicher mal eine Recherche wert, was das da, was sie genau für Leistungen bringen. Eben für VBS-Ämter hat sie das FUB das bislang auch schon gemacht und ich kann mir auch vorstellen, dass sie zum Beispiel mit dem riesigen Rechenzentrumsverbund, wo ja militärische und zivile Behörden sollen können, Services beziehen, auch noch eine gewisse Rolle spielen wird. Aber ich denke, das müsste die Recherche zeigen.
Aber das FUB war schon noch gross gewesen bis jetzt. Und 340 Mitarbeitende gehen vom FUB weg ins BIT. Und das künftige Cyberkommando hätte so 550 bis 600 Armeeangehörige, die dort mitwirken.
Ja, das ist eine grosse Anzahl. Ob das dann lange wird, um die Leistungsmängel innerhalb des militärischen Bereichs zu kompensieren, das wird sich wahrscheinlich noch zeigen müssen. Sie sind ja seit Jahren immer wieder in den Schlagzeilen, weil Projekte sistiert werden müssen oder weil sie eben nicht schnell genug vorankommen. Da werden wir sicher auch noch den einen oder anderen EFK-Bericht dazu lesen dürfen.
Ja, und ich würde noch eine Frage stellen, ob jetzt VBS die richtigen Leute findet, die nötigen Kompetenzen haben. Und in der freien Wirtschaft gibt es genug Firmen, die Jobs haben für gut ausgebildete Cyber-Security-Spezialistinnen und Spezialisten.
Ja, ich glaube, das haben sie ja bislang auch gemacht, dass die Arma Swiss eigentlich externe Ressourcen beschafft hat. Aber ich glaube, angesichts von der Lage auf dem Arbeitsmarkt ist es auch nicht sehr einfach, dann zu kompensieren mit externen Fachkräften.
Und was halt nicht zu vernachlässigen ist, dass 340 quasi Ex-Militärler, ja, für das Zeichen vom FUB ins zivile Bit gehen.
Ja, wie schätzt du das ein?
Das ist schwierig zu sagen, aber es findet dort eine Mischung statt von zivilen und militärischen Leuten mit entsprechendem Background.
Das hat ja auch schon zu sehr grossen Diskussionen geführt, auch in der Cybersecurity-Szene, dass eben das NCSC ja im VBS angesiedelt wird. Und das wäre ja wiederum jetzt so eine gewisse Verzahnung oder Verschmelzung von diesen beiden, also von zivil und militärisch. Das scheint mir schon zumindest analysewürdig zu sein. Der Prozess.
Ja, genau. Und es gibt ja ziemlich genau zwei Meinungen zum Umstand, dass das NCSC ins VBS geht. Ich finde es schlecht, vor allem wegen der Vermischung mit dem Nachrichtendienst. Und dann gibt es andere, die sagen, das ist schon okay, jetzt ist es zentral gebündelt an einem Ort, das macht Sinn. Das ist die zweite Meinung dazu. Man kann es diskutieren, hinten zu führen ziehen und man wird nicht zum genauen Schluss kommen, bevor man nicht sieht, wie das gelebt wird, die Kultur, und ob sie unabhängig bleiben, trotz dem VBS-Dach oder nicht.
Ja, das ist ja versprochen worden seitens VBS, dass man das klar trennt. Aber die klare Struktur, die kennen wir noch nicht. Die wird sich dann erst herausstellen. Und vielleicht auch da werden wir noch einen Bericht dazu irgendwann können lesen und in einem Podcast diskutieren.
Was, glaube ich, mittlerweile unbestritten ist, ist, dass politische Entscheid war, dass man das NCSC ins VBS verschoben hat und nicht strategisch überleiten.
Ja.
Immer so lässt da. Sehr spannend gewesen, danke vielmals. Und euch danke vielmals fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Feedback an redaktion@inside-it.ch. Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.